Willkommen auf Crime Time. Unser Erkennungsintro stammt von Gregor Lurm und heißt Born Web. Music inspired by Robert Ludlums Book. Heute lese ich das fünfte Kapitel, Teil 1 von Friedrich Glauser aus Wachtmeister Studer. Baranow, wie sich Agent 72 in Genf nannte, jener Mann mit der großporigen Gesichtshaut, der den alten Professor in der Latham Bar so sehr erschreckt hatte, bewohnte in einem kleinen, unscheinbaren Hotel an der Route de Chêne ein einfaches Zimmer. Er empfing wenig Besuch. Des Morgens kam seine Privatsekretärin, jene Natalia Kuligina, Agentin 83, die bei Fräulein Sorel wohnte, und brachte ihm Briefe, die sie zuvor aus einem Postfach an der Rue d'Italie geholt hatte. Dann sah Herr Baranow viele Zeitungen durch, ausländische und einheimische, und dann diktierte er gewöhnlich einige Antworten. Am heutigen Morgen war er guter Laune, hatte sich in einen Plüschsessel vergraben und lutschte an dem Kartonmundstück einer ausgegangenen Zigarette. Dazu summte er Melodiefetzen. Er begann mit den Wolga-Schleppern, wechselte hinüber zu Valentine und endete mit der Internationale. Er summte die Melodien falsch, aber immerhin erkennbar. Da trat Natascha ein.
»Guten Morgen«, sagte Baranow gnädig. »Gut geschlafen, Natascha?«
Ja, er nannte seine Sekretärin Natascha, und seine Sekretärin hatte nichts dagegen. Denn Herr Baranows Erotik hatte sich schon lange zu einer allgemeinen Liebe für die Verdammten dieser Erde sublimiert. Der etwa übrig gebliebene Rest beschäftigte sich mit gutem Essen und Trinken. Herr Baranow hatte einen Spitzbauch. Natascha nickte, ohne eine Gegenfrage zu tun. Herr Baranow empfand dies nicht als Beleidigung. Er wusste, Natascha war schweigsam. Er streckte die Hand aus, empfing zwei Briefe, einen Stadtbrief und einen Brief mit einer indischen Marke. »Sie sollten den Professor in Ruhe lassen, Kostja.« Herr Baranow hieß Konstantin. Es war die Schuld seines Vaters, der in einer kleinen russisch-polnischen Stadt koscheres Fleisch verkauft hatte, und auch eine Pension hatte er gehabt, die aber hatte die Mutter geführt. Konstantin klingt nicht jüdisch, hatte der Vater gedacht, denn es war damals die Zeit der Pogrome, und in einem Pogrom war der alte Vater erschossen worden. »Hm«, brummte Herr Baranow, in den tiefen Lagen anfangend, dann steigend. »Hm, und warum das?«
»Weil es schmutzig ist. Der Mann weiß doch nichts. Warum wollen Sie ihn zugrunde richten?«
»Darum«,
sagte Herr Baranow.
»Weil er ein Intellektueller ist, weil er mir in meine Angelegenheiten hineinfuschen will, weil ich der Dritte bin, der den Vorteil hat, wenn zwei sich prügeln. Der indische Fürst und England auf der einen Seite, das amerikanische Kapital auf der anderen. Wer trägt den Sieg davon? Hä? Wetten, dass es Kostja ist? Und dann setzt sich Kostja zur Ruhe, aber nicht im Sowjetparadies. In Paris vielleicht, ja, oder in Burgund. Dort ist die Küche noch wunderbar, nicht zu sprechen vom Wein.«
»Und Sie verraten die Partei?« fragte Natascha böse. »Haben Sie nicht Angst, dass ich Sie anzeige?«
»Verrate die Partei? Du schnappst über, mein Kind. Ich fehl nur Provision, und die teilen wir. Das Geschäft kann die Partei dann allein aufziehen. Ich nehme Provision rechts, nehme Provision links und betrüge auf beiden Seiten. Aber ehrlich bleibe ich, denn schließlich bekommt Russland doch die Sache in die Hand, und Geld stinkt nicht. Non olé«,
fügte er hinzu, um zu zeigen, dass er das Gymnasium besucht hatte. Dann hatte er plötzlich den Brief mit der indischen Marke in der Hand, öffnete ihn mit seinem aufgeklappten Taschenmesser, studierte ihn lange, nahm auch ein kleines Notizbuch zur Hilfe sowie einen Bogen weißen Papiers, auf welchen er Berechnungen anzustellen schien, räusperte sich, schien etwas sagen zu wollen, schwieg aber wieder. Natascha hatte eine Reiseschreibmaschine unter dem Bett hervorgezogen, das Frühstücksgeschirr auf dem Tisch beiseite gerückt, sich niedergesetzt und gewartet. Dann wurde sie ungeduldig, ging ans Fenster und öffnete es. Herein drang der Geruch von feuchtem Asphalt. Ein Sprengautomobil zog die weißen Fächer seiner Wasserstrahlen an den Bordschwellen entlang. Ein kleiner Milchwagen, blau wie ein himmlisches Schaf, rasselte aufgeregt mit einer Glocke. Da hörte Natascha Herrn Baranow sagen, »Hör zu!« Sie drehte sich um, kam langsam auf den Tisch zu, setzte sich und stützte das runde Gesicht in die Hand. Die Schreibmaschine schien ihr wie der Mund eines Fabeltieres, aber alle Zähne dieses Mundes waren blombiert. Sie musste selber lachen über die dummen Vergleiche, die ihr einfielen.
»Es geht vorwärts«, sagte Baranow. »Der Missionar der Amerikaner, weißt du, der Sir Bose mit der Standard Oil in Verbindung gebracht hat, arbeitet eigentlich für uns. Weißt du, was er macht? Er hat dort unten amerikanische Wahlmethoden eingeführt, und durch diese sind ein paar Leute ans Ruder gekommen, die nun Kirchen bauen wollen und Tempel zerstören. Es hat schon Ausschreitungen gegeben. Die Partei des vertriebenen Fürsten konspiriert gegen den Missionar, und der hat sich eine Leibgarde angeschafft von bekehrten Bergbauern. Es gärt, und das ist die Hauptsache. Wir sind immer dankbar, wenn andere Unzufriedenheit stiften. Unsere Leute organisieren die Kleinbauern, besonders die, die am Fluss wohnen, und die anderen, die in der Nähe der Ölfelder angesiedelt sind. Hoffentlich schlagen sie den Missionar nicht tot, das wäre unangenehm. Amerika müsste dann einschreiten. Die dialektische Methode ist mir lieber, und sicherer ist sie auch.«
»Die dialektische Methode«, sagte Natascha und betrachtete aufmerksam die Tastatur der Schreibmaschine. »Und Sie sind ganz sicher, Kostja, dass die dialektische Methode Erfolg haben wird?«
»Nun, ich glaube, dass dies durch die Untersuchung Marxens, Plechanows und Lenins endgültig festgestellt worden ist.«
»Also Sie prophezeien, Kostja, Sie prophezeien aus Büchern.« Herr Baranow zündete eine Zigarette an und zog den Rauch tief in seine Hühnerbrust.
»Deine Skepsis gegenüber den Richtlinien der Partei wird manchen sicher interessieren. Schreib jetzt.«
Herrn Baranows farblose Augen starrten böse. Er sah aus wie ein gereizter, an Fettsucht leidender Kater.
»An den Vorsteher des Departements für Justiz und Polizei, Genf, Herr Staatsrat. Unverantwortliche fremde Elemente treiben mit den altbewährten Institutionen einer der ältesten Demokratien Europas ihr frevelhaftes Spiel. Sie wagen es, unter dem Vorwand, der Polizei Hilfe zu leisten, notwendige Verhaftungen zu unterbinden. Ist es Ihnen nicht aufgefallen, in wie viel Widersprüche sich ein Universitätsprofessor verwickelt hat, als er, inoffiziell, über den geheimnisvollen Mordfall an der Place du Molard ausgefragt wurde? Außerdem fühle ich mich verpflichtet, Sie von einer unbekannten Tatsache in Kenntnis zu setzen. In das Irrenhaus Bel Air ist vor einiger Zeit ein Patient eingeliefert worden, der sicher interessante Aufschlüsse geben könnte, auch sogenannte Geisteskranke, selbst wenn sie als Zeugen untauglich sind, können in ihrem Delir wichtige Fingerzeige geben, die auf eine Spur führen.«
»Führen«, wiederholte Natascha, das Knattern der Hebel, das wie das Steppen eines verrückt gewordenen Tänzers geklungen hatte, verstummte. Draußen schrie eine Straßenbahn, weil es so schwer für sie war, die Kurve zu nehmen.
»Ich würde Ihnen raten, sehr geehrter Herr Staatsrat, sich um Auskunft an eine Ärztin zu wenden, die in besagtem Irrenhaus Dienst tut und die versucht, der Justiz wichtige Fakten vorzuenthalten. Als ehrlicher Schweizer Bürger, den die Ausländerwirtschaft anekelt, die immer mehr Überhand nimmt,«
Baranow zerdrückte ein Lächeln,
»möchte ich Sie, Herr Staatsrat, in Ihrer schweren Säuberungsaktion, streich schwer und schreib schwierig, schwierigen Säuberungsaktion unterstützen und unterbreite Ihnen daher diese Fakten. Es ist nötig, mit einem eisernen Besen, den Besen unterstreichen, diesen ganzen ausländischen Schmutz aus unserem schönen Lande zu kehren. In der Hoffnung, dass meine bescheidene Hilfe Ihnen von Nutzen sein wird, zeichne ich mit ergebenster Hochachtung ein Freund der Genfer Justiz.«
»Der Genfer Justiz«, sagte Natascha, drehte die Walze, um das eingespannte Papier so schnell wie möglich zu befreien, hielt jedoch plötzlich inne und blickte zur Türe. Diese öffnete sich langsam, ein roter Haarschopf leuchtete in der Spalte, dann erst war ein leises Klopfen zu hören.
»Herein«,
sagte Baranow. Er saß mit dem Rücken zur Tür, wandte sich nicht um, denn er dachte, es sei das Zimmermädchen, das das Frühstücksgeschirr holen wolle. Oki trat ruhig an den Tisch, nahm den Brief auf und las ihn. Natascha hinderte ihn nicht daran, es schien ihr sogar recht zu sein, dass der Brief gelesen wurde.
»Ich würde ihn nicht abschicken an Ihre Stelle, Monsieur«,
sagte Oki, und Baranow, der zum Fenster hinausgesehen hatte, fuhr herum.
»Ach, Sie sind's«,
sagte er und beruhigte sich wieder. Oki ließ sich in einen Fauteuil fallen und seine Gelenke knackten.
»Ich habe zu wenig Sport getrieben in der letzten Zeit. Ich bin ganz eingerostet. Aber was den Brief betrifft, ich würde ihn nicht abschicken.« »Und warum nicht?« »Weil ich sonst meinem Freund, dem Kommissar, erzählen müsste, wer den Brief geschrieben hat, und es könnte sehr unangenehm werden für den Freund der Genfer Justiz.« »Wäre das fair?«
fragte Baranow. Okis Augen wanderten im Zimmer umher, blieben am Waschtisch haften. Er stand auf, machte über der Schüssel die Gebärde des Händewaschens.
»Was ist fair, Monsieur?«
fragte er dagegen.
»So möchte ich in Anlehnung an Pilatus fragen. Wir spielen ein Spiel, und das Spiel hat nur eine Regel, Erfolg, nicht wahr? Was hat da die Fairness zu suchen? Es gefällt mir nicht immer, das Spiel, aber es ist ja nicht die erste Partie, die wir spielen, nicht wahr? 72? Wir wissen zu viel voneinander. Sie sind offizieller Korrespondent der Pravda. Ich bin vom Globe. Was wir daneben treiben, ist gleichgültig. Aber arbeiten Sie mit den Behörden, so kontaminiere ich ebenfalls bei den Behörden. Ich habe im Palais nichts von Ihnen gesagt, werde ich nicht sagen, aber...«
Okis weiche Stimme gefror ein wenig.
»Lassen Sie meine Leute in Ruhe, lassen Sie die Finger vom Professor, lassen Sie die Finger von Fräulein Lemoyne.« »Fräulein Lemoyne ist schon verlobt«,
grinste Baranow.
»Wenn Sie heiraten wollen, müssen Sie schon jemand anderen suchen. 72.
Sagte Oki warnend, dehnte dann die Arme und gähnte verächtlich.
»Ich warne Sie. Sie können nicht boxen, reizen Sie mich nicht. Übrigens, woher haben Sie die Neuigkeit mit dem Verrückten in Bel Air, ist es wahr? Merkwürdig, dass mir Fräulein Lemoyne nichts davon erzählt hat.« »Sie hatte wahrscheinlich Wichtigeres mitzuteilen«,
höhnte Baranow. Oki machte zuerst Miene, seine verstreuten Glieder einzusammeln, blickte dann auf Natascha, streckte sich wieder aus.
»Wenn Sie nicht so fett wären, 72, würde ich Sie ohrfeigen, aber es lohnt sich nicht.« »Nennen Sie mich nicht immer 72. Nur Zuchthäusler ruft man bei Ihrer Nummer, und ich bin kein Gefangener.« »Was nicht ist, kann noch werden«,
bemerkte Oki friedlich.
»Und wir wollen uns nicht streiten, aber möchte gerne noch wissen, was mit dem Patienten los ist, auf den Sie anspielen. Von wem haben Sie etwas erfahren und überhaupt, was hat der Mann für eine Rolle gespielt in der ganzen Affäre?« »Er hat Crawley gesehen«,
sagte Baranow.
»Ich brauchte es Ihnen ja nicht zu sagen, aber immerhin eine Hand wäscht die andere, und vielleicht können Sie mir auch einmal nützlich sein.« »Er hat Crawley gesehen«,
wiederholte Oki gedehnt.
»Er war also an jenem Abend an der Place du Molar? Dann war er es, warten Sie, Baranow. Dann war es der Mann mit den weißen Tennishosen, den die Polizei sucht, ja? Und Madge hat die ganze Zeit davon gewusst?« »Ich glaube nicht, dass Fräulein Lemoyne etwas von der Rolle gewusst hat, die Niedecker in der ganzen Affäre gespielt hat. Es war übrigens gar keine große Rolle, nur Statist war er. Aber er weiß viel. Schwieriger wird es schon sein, es aus ihm herauszugraben. Sie haben bös gehaust mit ihm.« »Sie? Wer sind die Sie?« »Das müssen Sie selber herausfinden, mein lieber Oki. Nicht etwa, dass ich ein Interesse hätte, die Leute zu schützen. Aber alle Geschäftsgeheimnisse darf man nicht aussprechen. Sagen Sie, 72, pardon, Baranow, wie stehen heute die Standard Oil?« »Standard Oil? Warum? Habe noch nicht nachgesehen. Da, vor Ihnen auf dem Tisch liegt eine Zeitung. Schauen Sie selber nach.« »Share Transport hat aufgeholt«,
sagte Oki nach einer Weile.
»Und die 2¼. Anatol ist seit gestern um 7/8 in Frankfurt gefallen. Was wird gespielt dort unten, Baranow? Kann man keinen Tipp bekommen? Wer managt dort unten die Sache? Denn, dass es Petrol ist, weiß ich bereits. Aber ich sage es Ihnen offen, ich weiß noch nicht, gegen wen es geht und wer der Dritte ist. Sie etwa?
Kostja, pass auf, sagte Natascha. Er will dich nur ausholen.
Wirklich sah Baranow einen Augenblick erstaunt auf, aber es war wohl mehr das ungewohnte Du, das ihn zum Aufschauen brachte. Dann lachte er, ein unangenehmes, heiseres Lachen.
»Hören Sie das Mädchen, okay. Ist das nicht zum Aus der Haut fahren? Will einem alten Parteifunktionär die Leviten lesen, und dabei hat dieser besagte Parteifunktionär die ganze Geschichte erst auf die Beine gestellt. Es ist doch idealistisch gesinnt, das kleine Mädchen. Mein liebes Kind.«
Dies zu Natascha.
»Wir machen hier in Tatsachen und nicht in Parteipropaganda. Es wird dir auch gar nichts nutzen, nach Moskau zu berichten, dass ich mit Oki hier verhandelt habe. Ich habe Vollmacht, verstehst du? Und du bist meine Untergebene. Überhaupt, die Sache ist so gut wie perfekt, und wenn ihr uns doch zuvorkommt, so hat das nichts zu sagen. Mit euch lässt sich immer verhandeln. Ihr braucht uns, wir brauchen euch. Nur mit den Amerikanern wollen wir nichts zu tun haben, verstanden? Also hören Sie, Oki. Die Lage der Felder ist günstig. 3 Kilometer von einem Fluss, der auch für große Tankschiffe genügend Tiefgang hat. Euer Bose, ja, Sir Avondraneth Eric Bose mit dem horngefassten Monokel hat euch verraten, und jetzt...«
Baranow klopfte mit seinen kurzen Fingern auf den Chiffrebrief.
»Jetzt macht sich ein amerikanischer Missionar unten bemerkbar. Stöbern Sie den vertriebenen Fürsten auf, Oki, dann ist alles in Ordnung. Wir einigen uns schon. Aber die Amerikaner müssen raus. Wissen Sie, dass die Leute schon Burmeister geschickt haben? Der junge Fürst ist loyal. Er hat die englischen Interessen schützen wollen und hat dem Bose vertraut. Passen Sie auf den Bose auf. Okay, der Kerl ist raffiniert. Aber vielleicht... Nun, das ist Ihre Sache.«
72, sagte Okay nach einer Pause, in der er abwechselnd seine Stiefelspitzen, Natascha und Baranows Hände betrachtet hatte.
72, Sie haben schon einmal versucht, mich anzuschmieren, damals in Paris, wissen Sie? Es soll Ihnen vergeben und vergessen werden, wenn Sie mich jetzt nicht anschwindeln, aber ich trau Ihnen nicht. Sie sind zu treuherzig. Irgendetwas steckt dahinter. Wir werden sehen, und Sie werden sich wohl die Finger verbrennen.
Oki sammelte nun endgültig seine verstreuten Glieder ein, stand auf. Dann trat er zum Tisch, lehnte den rechten Schenkel an die Tischkante und sprach gegen das offene Fenster hin.
»Was ist es übrigens für ein Vertrag, der Crawley gestohlen worden ist? Darum ist er doch ermordet worden, oder? Hat der alte Bose mit euch paktieren wollen, doppeltes Spiel treiben? Antworten Sie nur ungescheut, 72. Wir sind auch nicht ganz dumm.«
Baranows großporige Gesichtshaut wurde fleckig, grau und weiß. Er zündete umständlich eine Zigarette an, und es muß festgestellt werden, dass seine Hände nicht zitterten. Er war eben, wie er sich selber gerne nannte, ein altes Zirkuspferd, und bekanntlich ticken diese Tiere nur selten.
»Sie glauben gar viel zu wissen, Oki«, sagte er ruhig, »aber Sie wissen eben doch nichts. Sonst, wenn Sie nämlich alles wüssten, würden Sie vielleicht doch Angst bekommen. Wegen des Fliegengottes? Machen Sie sich nicht lächerlich. Man hat doch schon allerlei erlebt, und die Furcht ist auch ein Aberglaube. Und wenn noch jemand sterben soll, so werde ich es nicht sein, glauben Sie mir.« »Sie sind sehr sicher, Oki. Desto besser. Aber ich habe zu tun. Auf Wiedersehen.«
Baranow stand auf, öffnete die Tür. Oki verbeugte sich vor Natascha, dann verschwand er lächelnd. Aber kaum hatte sich die Türe hinter ihm geschlossen, als Baranows Gesicht sich veränderte. Plötzlich war es eine Maske. Eine jener Masken, die Neger tragen, wenn sie kultische Tänze aufführen. Er hob den Hörer ab, nannte eine Nummer.
»Benachrichtigen Sie den Meister, dass eine Untersuchung in Bel Air stattfinden wird. Gegen den Professor ist vorzugehen. Schicken Sie die Dokumente an den Staatsanwalt. Ich gebe den Rat, den Patienten stumm zu machen. Was? Sie können nicht vor morgen? Warum? So, weil Sie nicht Dienst haben. Nun, es wird nicht so ein. Gut.«
In der Mittagsstunde bei Fräulein Sorel, der Dichterin, gelang es Natascha, ihrem jungen Freunde Jakob zuzuflüstern:
»In einer halben Stunde am Grotterief.«
Jakob nickte
und freute sich, eine Stunde Physik und eine Stunde Geschichte seiner ersten Liebe zu opfern. Ich weiß, es gibt in der Liebe größere Opfer, aber diese kommen erst später. Sie nahmen das Tram bis Jussy, aber sie umgingen dann das berühmte Wirtshaus, in welchem Metsch mit Thévenoz zu Nacht gegessen hatte, nahmen einen Feldweg, der sie in die Wälder führte, die Laubwälder, die sich ausdehnten, weit und flach bis zur savoyischen Grenze. Besonders in der Woche werden diese Wälder wenig von störenden Menschen heimgesucht. In einer Lichtung lagerten sie sich, durch die Stämme war der Jura zu sehen, mäßig gezackt wie ein abgesplittertes Stück Rauchglas. Wie winzige Flugzeuge ratterten schwarze Heuschrecken über die Grashalme, hatten plötzlich rote Tragflächen und die Mücken spannen seltsame Tongewebe. Natascha zog sich hinter einem Busch aus, trat hervor in einem Badeanzug, ihr Körper war dunkelbraun. Als Jakob gestand, er trage auch immer eine Badehose in der Tasche, wurde er gelobt und aufgefordert, sich auch von der Sonne bescheinen zu lassen. Die Sonne scheine nämlich auch für kleine Bürger, wie er einer sei. Aber dann schämte sich Jakob, denn er kam sich lächerlich vor, viel zu knochig. Er ärgerte sich über seine dünnen Waden und bedauerte innerlich, in der letzten Zeit zu wenig geturnt zu haben.
»Wie ein Knochengerüst sehe ich aus«, klagte er, »und du wirst dich sicher über mich lustig machen.«
Und er versuchte zaghaft, Nataschas runde Schulter zu streicheln. Die Haut war, trotz ihrer Bräune, sehr kühl. Natascha rückte nicht weg, aber sie blickte ernst und ein wenig traurig in den Himmel, der aus einem sehr zarten blauen Stoff war. »Wir müssen vernünftig sein, kleiner Junge«, sagte sie. »Wir haben viel zu besprechen und du musst mir helfen. Dein Bruder ist doch Advokat.« Helfen zu müssen schien Jakob sehr schön. Er stützte den langen Schädel, und die Haare darauf ringelten sich feucht, auf die geballten Fäuste und blickte aufmerksam auf zu der Frau. Natascha erzählte zuerst in den Himmel hinein, dann drehte sie sich auf die Seite. Es war, als würden ihre Blicke angezogen von den aufmerksam auf sie gerichteten Augen. Und so kam es, dass gerade derjenige, der für die geheimnisvollen Vorgänge der letzten Wochen das geringste Interesse besaß, zuerst einen Teil der Wahrheit erfuhr. »Weißt du«, begann Natascha, »ich bin gar nicht Sekretärin bei der russischen Delegation, sondern eine Agentin, eine Spionin.« Jakob Rosenstock verzog das Gesicht. Die Tatsache, dass seine Freundin eine Spionin war, passte nicht in sein Weltbild. Das war augenblicklich begrenzt von den Versen einiger Dichter vom Ende des vorigen Jahrhunderts, und in diesen Versen war eine gläserne Wirklichkeit aufgebaut worden, in der nackte Tatsachen, politische, materialistische, keinen Platz finden konnten. Aber schließlich war Natascha kein ätherisches Wesen, keine ferne Prinzessin, und Jakob liebte an ihr vielleicht gerade das, was ihn hätte stören sollen, das Robuste, das Robbenhafte. Darum war eigentlich gar nichts zu verzeihen. Sie war eine Spionin, nun gut. Es schmeckte nach Hintertreppenroman, aber eigentlich nur das Wort, denn die Frau, diese Natascha, war ein einfacher Mensch. Vielleicht hatte sie ihren Beruf aus Idealismus ergriffen. Und der politische Idealismus hat mit dem ästhetischen doch vieles gemein. Vor allem wohl den Aufenthalt in einer selbsterbauten, unsicheren Welt. Übrigens war es schön in der Sonne, das Gras war trocken. Es roch nach zerriebenen Minzenblättern, Ameisen und Käfer trieben auf den Gliedern der beiden Liegenden geologische Studien. Man wusste, in der Ferne war der See. Es war schön, sich nach seiner Kühle zu sehnen. Irgendwo gab es auch noch eine Stadt mit einer Schule darin, an der man eine Prüfung bestehen sollte, aber das war nicht wichtig und diese Tatsache vergaß man besser. Jakob nahm Nataschas Hand, legte seine Wange darauf und sagte still und ergeben,
»Also du bist eine Spionin? Wenn schon.«
»Und ich arbeite«, fuhr Natascha fort, »mit einem Agenten zusammen, dessen Namen nichts zur Sache tut.«
»Schon lange?«
»Es werden bald 4 Jahre sein.«
»Dann bist du natürlich seine Geliebte«,
stellte Jakob ruhig fest, aber diese Ruhe war doch nur scheinbar. Es tat ganz abscheulich weh, in der Magengrube,
und in seine Augen traten Tränen, so als hätte er an einer Ammoniakflasche gerochen.